Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Was sind eure großen Träume im Leben? Vielleicht gab es die irgendwann mal und vielleicht sind die irgendwann im Alltag dann, weiß nicht, untergegangen oder vielleicht sogar verschwunden. Oder ihr habt euch das nie so wirklich getraut, wirklich von dem zu träumen, was ihr wollt und zu sagen, das gehe ich jetzt an. Manchmal tut er ja ein bisschen Inspiration sehr gut von einer Person, die ihren Traum tatsächlich wahrgemacht hat. Deswegen hört ihr jetzt die Wiederholung vom Interview mit Samantha Cristoforetti aus dem September 2019.
Es hört sich ein bisschen wie ein Witz an, das sagt sie zumindest selbst, als sie es erzählt. Eine Italienerin, ein Amerikaner und ein Russe sitzen auf der Spitze einer Rakete.
It sounds almost like a joke, so there were an Italian, an American and a Russian on top of a rocket.
Aber das Ganze ist kein Witz, sondern das ist ein TEDx-Talk, den Samantha Cristoforetti gegeben hat, nachdem sie wieder auf der Erde gelandet ist. Die Italienerin ist sie selbst, der Amerikaner ist Terry Wirtz und der Russe ist Anton Shkaplerov. Und die drei sitzen am 23. November 2014 auf der Rakete, um zur Internationalen Raumstation zu fliegen. Samantha, hast du tatsächlich noch echte Erinnerungen an diesen Start? Oder hat man die irgendwann nicht mehr, weil das einfach so untergeht in der Menge der Erinnerungen, die sich ansammeln?
Nein, doch. Ich meine, der Start ist so eine starke Erinnerung für mich. Also ich glaube, das werde ich ja nie vergessen können. Das war für mich ein Moment des pures Glücks auf der einen Seite, weil ich wirklich meinen lebenslangen Traum erfüllt habe in dem Moment. Also das ging wirklich in diesem Moment in Erfüllung, dass ich mich abgehoben habe auf der Rakete von dem Planeten. Das ist eine starke Erinnerung im Sinne von körperlichen Empfinden. Ich meine, sowas wie ein Raketenstart erlebt man jetzt nicht unbedingt jeden Tag. Also das kann man dann schlecht vergessen.
Welche Rolle spielt Angst in dem Moment, dass doch was schief geht?
Das ist interessant. Also ich hatte eigentlich erwartet, dass ich ein bisschen Angst haben würde. Also dass mich die Leute vor dem Flug immer wieder diese Frage gestellt haben, hast du Angst? Und dann habe ich immer gesagt, ehrlich, also ich habe ganz ehrlich geantwortet, eigentlich nicht. Ich freue mich nur drauf. Aber ich habe mir dann gesagt, ich gehe davon aus, dass ich in dem Moment, wo ich wirklich da auf der Rakete sitze und es ernst wird und es losgeht, dass ich doch ein bisschen Angst
Sorge.
Haben werde oder Sorge, ja genau. Ist aber tatsächlich nicht passiert und ich glaube, es war einfach deswegen, weil ich mich so gefreut habe.
Insgesamt warst du 200 Tage im All, die Erlebnisse eigentlich von der Auswahl bis hin zur Mission und was danach kommt, hast du aufgeschrieben, was du erlebt hast, wie diese Mission, vermute ich einfach mal, auch dein Leben verändert hat. Und ob das wirklich was bringt, solche Missionen. Darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk in Deutschlandfunk Nova. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Die Astronautin Samantha Cristoforetti ist zu Gast. Wer deine Mission und deinen Auswand, deine Laufbahn bislang noch nicht mitbekommen hat, der kriegt jetzt die Chance, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Wir haben uns am Anfang für jeden Gast immer drei rein fiktive Aktivitäten ausgedacht, von denen du dir bitte eine aussuchst. Und wir hoffen, dass wir zumindest irgendwas getroffen haben, an dem du Spaß haben könntest. Wir schauen mal. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Samantha Cristoforetti. Die erste Möglichkeit ist ein Forschungsaufenthalt in China. Würde dich sowas reizen?
Ja, auf jeden Fall.
Wie viele Sprachen sprichst du insgesamt? Sprichst du Mandarin?
Ich arbeite dran.
Ernsthaft?
Ernsthaft, ja.
Aber ich glaube, 7 oder 8 sind es schon, die du sprichst?
Nein, um Gottes Willen. Ja, wenn man ein paar Dialekte dazu zählt vielleicht. Oder Klingon. Nein, also ich spreche im Moment 5 und wie gesagt, ich arbeite an Mandarin tatsächlich seit einigen Jahren.
Warum? Was reizt dich daran so sehr?
Also die Sprache finde ich unheimlich spannend und die Tatsache, dass die eigentlich von mindestens 1,5 Milliarden Menschen gesprochen wird, ist natürlich auch sehr spannend. Aber tatsächlich ist es auch Teil meiner Arbeit. Also bei der ESA sind wir auch an eine mögliche Zusammenarbeit mit China interessiert. Oder was heißt eine mögliche? Ich meine, wir arbeiten schon zusammen auf verschiedenen Ebenen, gerade jetzt, was die Wissenschaft angeht. Mhm. Aber wir würden uns auch freuen, in der Zukunft enger in der bemannten Raumfahrt zusammenzuarbeiten. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass vielleicht Europäer einmal mit den Chinesen zusammen in den Weltraum fliegen.
Einfach, vielleicht, weil man auch ein Vehikel braucht, mit dem man raufkommt?
Zum Beispiel. Aber die Chinesen sind auch dabei, eine eigene Raumstation zu bauen. Und das ist nochmal so eine Plattform, wo man Wissenschaft machen kann in der Schwerelosigkeit, genauso wie wir auf der internationalen Raumstation im Moment machen. Das heißt, das ist alles nicht ausgeschlossen und ja, man muss ja vorbereitet sein. Mandarin lernt man nicht von heute auf morgen.
Wie viele Astronauten der ESA sind verhaftet worden, Mandarin zu lernen?
Also im Moment sind wir, glaube ich, zu zweit. Das bin ich und der Matthias Maurer, ein deutscher Kollege.
Okay, immerhin. Zweite Möglichkeit wäre, zu Fuß über die Alpen zu laufen.
Mit genügend Training und einen guten Führer, wieso nicht?
Aber körperlich fit müsst ihr als Astronauten ja sowieso sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich meine, jetzt kann ich mir jetzt nicht ganz genau vorstellen, was jetzt damit gemeint ist, über die Alpen zu Fuß zu gehen.
Ja, sagen wir mal, was ist das? Es gibt ja diesen, ich glaube, man kann diesen Pfad erlaufen als Mehrtageswanderung oder so.
Ach so, also ja, mit wo man immer wieder auf den Hütten übernachtet. Genau. Okay. Ja, nee, das würde ich, ja, durchaus, wieso nicht.
Bergwandern ist dein Sport, nicht dein Sport?
Also ich mache das jetzt nicht so oft, ist nicht meine Hauptleidenschaft, aber ich bin in den Bergen aufgewachsen, also das liegt mir ein bisschen im Blut und es ist eine von den Sachen, die ich als relativ normal empfinde.
Lieblingssport, wenn du wählen kannst?
Lieblingssport. Wahrscheinlich ist es jetzt nicht wirklich ein Sport, aber wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mal Yoga machen.
Naja, ist so zum Ausgleich und zum Runterkommen und Beweglichkeit und so, ja. Hilft das auch. Ansonsten macht ihr bei der im Trainingsprogramm, was ist das, viel Ergometer, Ausdauertraining vermutlich sowas?
Ja, und auch sehr viel Gewichtstraining, also Handeln und so, also Krafttraining.
Weil Kraft in der Schwerelosigkeit dann auch wieder ein bisschen verloren geht, dass ihr ein bisschen was verlieren könnt. Also ja nicht, weil ihr so viele Gewichte heben müsst, oder?
Also in der Schwerelosigkeit ist es tatsächlich ein Problem, dass die Muskelmasse sich abbaut. Aber noch schlimmer ist das Problem in der Knochenmasse, dass sie sich abbaut. Und Krafttraining wirkt eigentlich den beiden entgegen. Also das ist sowohl für die Muskel als auch für die Knochen sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir machen das jeden Tag auf der Raumstation, also 1,5 Stunden Krafttraining plus Cardio, also entweder Laufen oder Bike.
So Fahrradfahren-Ding, ne? Genau. So ein Bicycle. Dritte Möglichkeit, zum Oktoberfest nach München.
Okay, also Oktoberfest, muss ich sagen, ist jetzt nicht unbedingt meine Sache. Ich habe ja in München studiert und ich glaube, ich bin nur einmal hin und das hat mir gereicht. Aber wenn es eine Ausrede ist, nach München zu fahren, wieso nicht?
Was war so schlimm am Oktoberfest?
Also ich weiß nicht, ich glaube, erstens, ich mag kein Bier. Das hilft natürlich nicht bei der Sache. Und dann, ich fand das irgendwie so komisch, weil das war mein erstes Studiumjahr in Deutschland. Also als Italienerin nach Deutschland gekommen zu studieren und dann komme ich zum Oktoberfest. Und dann, das war in meinem Kopf so richtig eine traditionelle deutsche Sache. Und dann kam ich in diesen großen, ja, diese temporäre Zelten und die haben alle irgendwie entweder Macarena gespielt oder...
Ein typisch deutsches Volkslied, wie man ja weiß.
Genau. Ja, es ist einfach nicht so mein Ding. Wie gesagt, wenn es eine Ausrede ist, nach München zu fahren, wieso nicht?
Was hast du studiert in München?
Luft- und Raumfahrttechnik, also Maschinenbau mit Schwerpunkt.
Luft- und Raumfahrttechnik. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, der Forschungsaufenthalt in China, du dürftest eine Stadt aussuchen. Die Tour über die Alpen, da dürfst du dir die Richtung aussuchen, ob Nord-Süd oder Süd-Nord oder Oktoberfest nach München, auch als Ausrede. Was würde dich davon am meisten reizen?
Ja, doch, Forschungsaufenthalt in China, glaube ich, ja.
Lieblingsstadt dazu? Wäre es dann Peking?
Ja, wahrscheinlich würde ich nach Shanghai, also einfach aus dem Grund, dass ich noch nie da war. In Beijing, also in Peking war ich schon ein paar Mal, aber Shanghai zum Beispiel kenne ich gar nicht, also...
Der Moment deiner Ernennung zur Astronautin war im Mai 2009. Damals die allerletzte Runde waren, glaube ich, 10 Kandidaten und von denen wurden noch einmal 6 ausgewählt. Hattest du einen ernstzunehmenden Plan B für den Fall, dass du zu den 4 gehören würdest, die nicht ausgewählt werden würden?
Ja, das war eigentlich für mich sehr einfach. Ich war damals Kampfpilotin bei der italienischen Luftwaffe. Ich war relativ, sagen wir, am Anfang meiner Karriere als Kampfpilotin. Ich hatte gerade die Endausbildung abgeschlossen auf meinem Kampfflugzeug, das IMX. Und ich hatte einfach da weitergemacht natürlich. Also ich war ja heute noch Kampfpilotin bei der Luftwaffe. So einfach wäre es aber natürlich psychologisch, glaube ich, nicht gewesen. Also ich war so investiert in der Sache, das wäre schwierig gewesen.
Hattest du ein Sicherheitsnetz dir aufgebaut? Also zu sagen, ich glaube, wenn ich das richtig, schreibst du auch in deinem Buch, aber das macht auch Sinn sozusagen, dass klar ist, die ESA trifft diese Entscheidung, ihr bekommt die Nachricht Und bis zu dem Zeitpunkt, wo das an die Öffentlichkeit geht, das war, glaube ich, 48 Stunden später oder so, durftet ihr natürlich weder die, die genommen wurden, noch die, die nicht genommen wurden, durften nichts sagen. Hattest du dir ein Sicherheitsnetz gebaut? Also zu sagen, wenn ich nicht genommen werde, dann rufe ich den Freund an, den Freund, oder im Zweifelsfall habe ich auch nach all dem Investment, keine Ahnung, eine psychologische Beratung an der Seite sitzen, die mich auffangen kann in dem Moment? Oder?
Nee, also so gut vorbereitet war ich, glaube ich, nicht. Also, ich habe wirklich fest daran geglaubt, dass es irgendwie klappen soll. Oder wie soll ich sagen, das war irgendwie zwiespältig. Also auf der einen Seite, rationell gesehen, habe ich immer gewusst, dass es schwierig sein würde. Klar, wenn man am Ende nur 10 übrig sind, dann sind die Chancen schon ziemlich groß. Aber trotzdem. Und so, wie gesagt, ich meine, ein rationelles Teil hat immer gewusst, das kann schief gehen. Aber ich glaube, dass das, was jetzt Wille ist, ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll, da hat immer irgendwie dran gedacht oder geglaubt, dass es klappt. Und ich habe mich nicht wirklich so mit der Möglichkeit auseinandergesetzt, dass es nicht klappen könnte. Aber wie gesagt, es wäre wirklich schlimm gewesen, glaube ich.
Im Zweifelsfall liegt es ja auch gar nicht in deinen Händen. Also du kannst ja alles richtig gemacht haben und dann kannst du eine Entscheidung geben, die heißt, nicht Italien kriegt den Platz, sondern irgendwer anders aus der ESA und dann bist du raus, egal ob du gut genug bist oder nicht.
Natürlich, ich meine, das sage ich immer. Also so viel im Leben ist reines Glück. Und ich meine, man kann vorbereitet sein, man kann das Beste geben, aber ich meine, die Menschen können nur so viel steuern im Leben und man muss das wirklich erkennen. Und ich glaube, das hilft auch wahrscheinlich, auch wenn man keinen Erfolg hat, sich im Klaren zu sein, dass jetzt nicht alles von dem einzelnen Menschen abhängt. Das vergisst man manchmal in unserer Gesellschaft. Ja, man hat ja wirklich dieses, man muss das eigene Schicksal irgendwie steuern oder bauen und jeder ist verantwortlich für sich selbst. Klar, auf der einen Seite ist es auch gut, so zu denken, weil ich meine, man muss jetzt nicht einfach fatalistisch sein. Auf der anderen Seite riskiert man vielleicht manchmal, dass man, wenn man Erfolg hat, dass man zu hochmütig wird. Ja, das war alles mein Tun. Ja, ich war so gut, dass ich, you know, unbedingt, also
ich musste ich war einfach Astronautin. So. Ja,
genau.
Ich war dran.
Und das stimmt natürlich alles nicht. Und wenn man keinen Erfolg hat, dass man auch sehr hart mit sich umgeht, das ist auch nicht gut. Oder noch schlimmer, wenn man mit anderen Menschen, die nicht erfolgreich sind, dass man
verurteilt ist. Erste Aktion, nachdem du, ich glaube, eine E-Mail warst, die dir diese Nachricht überbracht hat, dass du ausgewählt bist. Was hast du als allererstes gemacht?
Also gut. Also erstens, ich hab einfach diese ganze Spannung, die in mir war, sie hat sich einfach aufgelöst. Und ich habe einfach dieses Gefühl der inneren Ruhe gespürt. Das war nicht einmal Freude am Anfang. Das ist wirklich, ich könnte diese ganze Spannung loslassen, ich zur Ruhe kommen. Und das war wirklich das Erste, was ich gemacht habe. Und dann habe ich meine Eltern angerufen, weil das sind jetzt wirklich die Menschen, die das alles irgendwie auf 1000 Art und Weisen ermöglicht haben, die da mit mir mitgefiebert haben, die am meisten, glaube ich, gewusst haben, wie schwierig zu dem Zeitpunkt es für mich gewesen wäre, wenn es nicht geklappt hätte. Und dann, ich habe sie dann angerufen und ich habe wirklich das Gleiche bei ihnen gespürt. Ja, das ganze Spannung bei ihnen auch hat sich aufgelöst.
Kannst du einmal schildern, wenn man den Vergleich macht zu, ihr seid ja beim Auswahlverfahren schon durch einen relativ langwierigen, komplizierten Prozess gegangen. Und dann gibt es ja nochmal das eigentliche Astronautentraining. Also wo im Wesentlichen die Unterschiede liegen, ist das eine nochmal das intensivere Programm des anderen oder sind es tatsächlich nochmal andere Facetten? Weil ja schon beim Auswahlverfahren auch getestet sein muss, naja, ist es wahrscheinlich, dass jeder von euch Sechsen auch durch das Trainingsprogramm durchkommt. Also je wahrscheinlicher das ist, desto besser. Was sind da nochmal die Unterschiede?
Ja gut, das sind natürlich grundsätzlich verschiedene Sachen. Also beim Auswahlverfahren möchte man, also wie du ja gut gesagt hast, nur sicher sein, dass man Leuten auswählt, die das Programm, das Trainingsprogramm und den Flug dann auch gut schaffen. Und ja, idealerweise die Besten, aber das natürlich ist jetzt kein idealer Prozess, aber zumindest Leute, die gut genug sind. Das heißt, man trifft ein Urteil über das Potenzial der Leute. Und dann im Training geht es darum, dieses Potenzial umzusetzen. Das heißt, den Leuten muss man auch beibringen, Astronaut zu sein. Also die ganzen Skills und Fähigkeiten und Wissen müssen sie sich dann aneignen durch dieses Trainingsprogramm.
Welcher Teil vom Trainingsprogramm ist dir subjektiv am schwersten gefallen?
Also, für mich ohne Zweifel das Unterwassertraining für Außenbordeinsätze. Das trainiert man unter Wasser. Es gibt eben, wir haben eigentlich ein kleineres Becken hier in Köln, wo wir so eine Einführungstraining machen ganz am Anfang. Und dann in Houston gibt es einen riesigen Becken, wo praktisch die ganze Raumstation reinpasst. Also nicht die echte Raumstation, aber so Mockups in echter Größe. Und da trainiert man jedes Mal ungefähr 6 Stunden mit diesem Raumanzug. Also das ist praktisch identisch zu dem, was man im Weltraum hat, außer das Life Support System. Und das Schwierige daran ist, dass dieser Raumanzug ist unter Druck, unter Überdruck. Und der ist sehr, sehr steif dadurch. Mhm. Das heißt, jedes Mal, dass man sich bewegt, einen Arm bewegt, also biegt oder streckt oder eine Schulter bewegt, das ist sehr, sehr anstrengend. Und gerade die Hände, die strengen sich so an, weil man die ganze Zeit Haken auf und zu macht, weil es muss alles fest angeschlossen sein an der Raumstation. Und es ist jedes Mal, als ob man mit voller Kraft einen Tennisball zusammenpressen würde. Und das 6 Stunden lang. Und das ist doch ziemlich anstrengend. Dazu kam noch für mich, ich bin ja, gut, wir sind jetzt hier im Radio, also, aber ich bin ein kleiner, relativ kleiner Mensch. Also ich bin 1,65 Meter. Und diese Raumanzüge sind jetzt nicht unbedingt für kleine Menschen gedacht. Das heißt, ich glaube, jeder in Deutschland kennt den Alex Gerst. Und ich denke, Alex und ich waren praktisch in der gleichen Größe von diesem Anzug. Also was jetzt den Oberteil angeht. Und ja, es ist...
Es passt einfach nicht genau.
Wenn nicht genau, das macht das alles ein bisschen anstrengender.
Du hast Alex Gerst gerade erwähnt, ihr seid zusammen ausgewählt worden. Ihr seid quasi ein Astronautenjahrgang, weiß ich gar nicht, ob ihr das so sagt oder nicht. Jetzt ist natürlich deine Chance zu sagen, wie ist der wirklich? Wir sind ja unter uns.
Ja, klar. klug, sympathisch, nett, hilfreich, hilfbereit.
Absolut. Und wie noch?
Nee, also wir sind ganz gute Kumpel, also überhaupt in der Gruppe eigentlich.
Die starke Seite von ihm, kann man das sagen? Also manchmal hat man ja in so einer Gruppe jemanden, ich weiß nicht, der gilt als der ruhige, verlässliche, der andere gilt als derjenige, der für eine Gruppendynamik was beizutragen hat, weil der auflockert oder so. Wie ist die Stärke von Alex Gerst in so einer Gruppendynamik?
Also ich glaube, da ist der Mensch, der Sachen wirklich durchdenkt. Er war in unserer Gruppe der Wissenschaftler, der einzige echte, pure Wissenschaftler. Und ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt oder einfach er deswegen Wissenschaftler geworden ist, aber er ist wirklich ein Mensch, der die Sachen auch wirklich durchdenkt von allen Seiten.
Also der Analytiker, so ein bisschen, genau. Bisschen intim. Ist das im Rahmen des Trainings, dass sich der Kontakt nochmal verändert? Ihr seid ja, glaube ich, nicht immer alle gleichzeitig an allen Stationen, ne? Also nicht, sondern der eine, der trainiert mal da, der andere trainiert mal da. Ist das dann die WhatsApp-Gruppe, wo man sich trotzdem irgendwie austauscht?
Also ich bin selbst nicht mehr auf WhatsApp als
Es darf auch ein anderer Messenger sein.
Nee, aber doch, also es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Ich bin aber jetzt nicht mehr drin, einfach weil ich aus prinzipiellen Gründen nicht mehr auf WhatsApp bin.
Aber seid ihr im Kontakt gewesen in der Ausbildung die ganze Zeit, dass man sich schon austauscht?
Ja, nee, auf jeden Fall. Und man sieht sie auch immer wieder. Und ich meine, man trifft sich immer wieder. Also am Anfang, also die sogenannte Grundausbildung, haben wir tatsächlich zusammen als Gruppe absolviert. Mhm. Also ein ganzes Jahr waren wir tatsächlich jeden Tag zusammen. Hauptsächlich in Köln, aber auch in der Welt unterwegs. Und dann stimmt, wir haben uns ein bisschen aufgespaltet, weil jeder ein bisschen dann seinen Weg geht, wegen dieser... Also jemand fliegt früher, jemand anderer fliegt später. Und dann wird man ein bisschen mehr so einfach ein Teil der internationalen Community. Und genau wie mit allen anderen Astronauten aus den USA, aus Russland, aus Japan, aus Kanada, man trifft sich halt immer wieder irgendwo auf der Welt. Und klar, unter uns Europäer treffen wir uns ein bisschen öfters, weil wir halt, oder die meisten von uns, also Alex auf jeden Fall und ich, wohnen hier in der Gegend von Köln. Wir haben hier unser Büro und dann trifft man sich halt ein bisschen öfters.
Du hast Glück gehabt, glaube ich, deine Mission oder deine beiden Missionen, die waren ja, glaube ich, aneinander, also du bist für 2 Missionen sozusagen oben geblieben auf der ISS, waren die 43 und die 42. Du sagst selbst in diesem TED-Talk, die Antwort auf alle Fragen ist 42. Man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn man diesen TED-Talk guckt, dass das Publikum es nicht ganz versteht, ehrlich gesagt. Du sagst es so und irgendwie so von den, ich weiß gar nicht, wie viele da sitzen, so 2 oder 3 lachen.
Das verstehen nicht alle.
Genau, und haben die Anspielung, glaube ich, auch, was ist das, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ne? Ja, genau. Klar. Also die Anspielung darauf nicht ganz verstanden.
Das Schlimmste ist, wenn man jetzt ein Bild von einem Star Trek-Raumschiff zeigt, so einem jüngeren Publikum, sie haben keine Ahnung, was das ist.
Genau, was ist das? Oder so ein Bild von Captain Kirk oder so. Bei Picard kommt ja nächstes Jahr nochmal, glaube ich, in die, ist das dieses oder nächstes Jahr, kommt es nochmal in die Kinos? Da weiß man es dann schon wieder. Das Motto eurer 42er-Mission war Don't Panic. Habt ihr das selbst ausgesucht?
Ja, das war, glaube ich, auf meine Anregung, weil ich eben so ein Fan von Douglas Adams bin und der Anhalter durch die Galaxie. Meine Kollegen haben das gar nicht gekannt am Anfang. Also wir haben dann so eine Movie-Session in Sternenstädtchen dann organisiert, wo wir zumindest den Film angeguckt haben. Und, aber sie haben dann gerne dann mitgespielt. Das war eine ganz, ganz lustige Crew. Wir haben viel miteinander gelacht und Witze gemacht die ganze Zeit. Also Humor ist, glaube ich, allgemein unter Astronauten wichtig und in unserer Crew sowieso. Und die haben dann gerne mitgemacht mit dem Spiel.
Gibt es einen Moment, das hört sich ja hinterher auch ganz humorvoll an, das ist ja auch gut und gleichzeitig ist es halt eine Mission, die auch gefährlich werden kann. Also gab es einen Moment in der Mission, wo du nochmal gedacht hast, okay, jetzt komme ich auch für mich an meine, ich weiß nicht, Grenzen oder ich merke nochmal, das ist doch ernst genug, also ohne, dass jetzt Panik sein muss, aber wo man einfach merkt, es ist doch eine Grenze.
Also nee, so dramatisch war es, glaube ich, nie. Also ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt auf der Raumstation. Ich glaube, das Training ist manchmal schwieriger als die Realität. So soll es ja auch sein, ja. Also im Militär haben wir zumindest einen Spruch, ja, train hard, fight easy. Mhm. Das war auch tatsächlich so. Auch zum Beispiel an einem Tag haben wir so einen Ammonia-Austritt-Alarm, also Emergency-Alarm, gehabt auf der Raumstation. Und ich glaube, wir haben das einfach ohne große Panik und Stress
Was ist
genommen.
Passiert?
Also tatsächlich am Ende war es ein Fehlalarm, wusste man natürlich am Anfang nicht. Und das ist tatsächlich eine der ernsteren möglichen Fälle auf der Raumstation. Es gibt die Kühlleitungen außerhalb der Raumstation, da fließt der Ammoniak. Mhm. Und das ist natürlich sehr giftig für den Menschen. Und dann irgendwann ist dieser Alarm losgegangen und das war eben Ammoniakaustritt. Und es war eigentlich eine groteske Situation, weil der Alarm ging los, dann haben wir die sogenannte Automatic Response, das heißt eine Reihe von Schritten.
Festgelegter, genau, was mache ich, der Algorithmus, der abläuft, wenn es einen Alarm gibt.
Wir haben angefangen, das durchzuführen und nach ungefähr 10 Minuten oder so, da kam die Meldung aus Houston, das war ein Fehlalarm, also stand down. Und dann noch ungefähr eine halbe Stunde danach kam dann aus Houston dann nochmal ein Funk über Funk. Das war wahrscheinlich doch ernster, also execute emergency response, execute emergency response. Dann ging es wieder los. Dann haben wir uns ein bisschen angeguckt, aber dann gleich dann wieder losgeflogen mit diesen Abläufen. Und dann, was man eigentlich tut, ist, man zieht sich zurück in russische Teil der Raumstation, weil da kein Ammonia fließt in den Leitungen. Mhm. Man macht zwei Luken zu, man misst die Ammoniakonzentration in der Luft. Im schlimmsten Fall muss man dann wegfliegen, nach Hause, also evakuieren. In einem mittleren, ernsten Fall müsste man die Masken weiter draufhalten und dann das wird einfach filtriert durch die Masken, durch die Atmung. Wir haben aber kein Ammoniak gemessen. Wir haben dann die Masken abgesetzt und haben praktisch dann einen ganzen Tag im russischen Teil gewartet, dass das von Houston eigentlich geklärt wurde, was da passiert ist, was sie jetzt gesehen haben, wieso sie gedacht haben, das war tatsächlich ein Ammoniakaustritt. Und die haben dann das war so ein bisschen Detektivarbeit, also Ingenieur-Detektivarbeit von ihrer Seite, das haben sie dann wieder zusammen rekonstruiert. Und da war tatsächlich dann ein Fehlalarm, dann durften wir eigentlich abends dann zurück. Wir dürften eigentlich nicht in unsere kleinen Schlafkabinen zurück, weil dieser Teil war noch nicht
freigegeben.
Das heißt, wir haben so richtig gecampt. Wir haben uns einfach die Schlafsäcke genommen und irgendwo aufgehängt. Aber ja, es war nicht schlimm.
Normaler Alltag heißt dann schon Rhythmus von, es gibt ein paar Stunden Schlaf, dann wahrscheinlich wirst du Experimente durchgeführt haben oder betreut haben. Dann wird es einen Sportanteil geben. Ist das so der normale Rhythmus, den ihr macht?
Ja, also Wartungsarbeiten gibt es auch viel. Ich meine, die Raumstation ist eine riesige Maschine. Wenn man sich vorstellt, zu Hause, Waschmaschine geht kaputt oder Auto geht kaputt. Ich meine, man muss das multiplizieren um ein paar Größenordnungen. was ich jetzt Logistikarbeit nenne, das heißt, es kommen immer wieder Frachtschiffe mit Tonnen Material. Das muss alles entladen werden. Diese Schiffe müssen auch dann beladen werden, entweder mit Müll oder mit Sachen, die dann heil auf der Erde zurückkommen sollen, dann mit einer Dragon. Das ist eine von diesen Schiffen, die eigentlich heil dann auf der Erde kommt. Ja, und dann gibt es diese spezielle Tage, wo eben zum Beispiel ein Außenbordeinsatz stattfinden soll. Dann gehen zwei Menschen raus und der Dritte und Russe, in unserem Fall war ich, dann, wir sind halt wirklich dann zu dritt beschäftigt, weil bevor sie raus dürfen, dann gibt es 5 bis 6 Stunden Abläufe, die da stattfinden soll, wo der dritte Mensch da verantwortlich ist.
Gibt es ein Highlight, einen besonderen Moment für dich aus dieser, es sind fast 200 Tage, 199 und ein bisschen, ne? Ich glaube, die 200 ist es nicht ganz, hat es nicht ganz erreicht. Da gibt es so einen besonderen Moment jenseits der 90 Minuten Sonnenaufgänge, die ihr ja erleben dürft?
Also ich glaube, was sehr stark in Erinnerung bleibt, glaube ich, sind die ersten Tage sowieso, aber die ersten Wochen, wo man das eigentlich lernt oder wo man lernt, mit dieser Umgebung umzugehen. Und zum Beispiel das Schweben oder das Fliegen, das kann man nicht einfach am Anfang. Ja, natürlich schwebt man, man kann ja nicht anders, aber man ist irgendwie ein bisschen unbeholfen. Das muss auch gelernt werden. Oder wie man die ganze Zeit Sachen verliert am Anfang. Und langsam entwickelst du einfach so einen Sinn dafür. Also du lässt einfach ein Objekt freischweben vor dir. Und der,
also du weißt, es geht nicht weg.
Ja, oder beziehungsweise im Gegenteil. Du weißt, dass es weggeht. Mhm. Weil nichts bleibt wirklich stehen. Es gibt immer eine kleine
Impuls,
Bewegung, einen kleinen
wird.
Impuls. Halt. Das heißt, du weißt ganz genau, am Anfang denkst du, es geht nicht weg. Du lass es einfach los. Und dann
hast du es aber eigentlich nach oben abgegeben.
Dann verlierst du die Sachen die ganze Zeit. Aber dann lernst du einfach, das irgendwie in deinem Bewusstsein zu behalten oder immer wieder hinzugucken und immer wieder so einen kleinen Schub geben, damit er zurückkommt.
Oder du merkst, wie du was aus der Hand gegeben hast. Du weißt, du hast ihm jetzt einen Impuls gegeben oder einen Dreh und weißt dann auch, wie geht's weiter.
Du rechnest einfach unbewusst, okay, aber das dauert noch eine Minute, bis da ganz weg ist, dann kann ich das einfach loslassen, beziehungsweise ich muss nach 5 Sekunden wieder einen Schubs geben oder so. Das Gehirn lernt, das einfach unbewusst zu rechnen oder ja, also das alles irgendwie im Kopf zu behalten.
Was sind so die Dinge, um die du dich experimentell gekümmert hast?
Also man macht wirklich alles Mögliche da oben, aber die Sachen, die die Astronauten am meisten beschäftigen, sind die Humanphysiologie-Experimente, einfach weil man da wirklich auch das Objekt vom Experiment ist und normalerweise ist auch der Aufbau der Experimente ein bisschen komplizierter, die dauern einfach ein bisschen länger und so, das heißt, die nehmen mehr Zeit auf. Also ich hatte zum Beispiel eine über die Blutabfuhr vom Kopf zum Herzen zum Beispiel, also das ist ein bisschen alles andere in der Schwerelosigkeit, Atmung, was jetzt passiert in der Schwerelosigkeit, wo diese ganze Partikel, die auf der Erde sich einfach legen, auf dem Boden, ja, als Staub, ja, in der Raumstation, die fliegen halt rum. Und was passiert jetzt mit den Lungen? Werden sie entzündet deswegen? Mhm. Das war etwas, das wir uns angeschaut haben. Gleichgewicht, wie das Gehirn lernt, die Bewegung zu steuern und wo die ganze Reize, die von außen kommen, eigentlich komplett anders sind als auf dem Boden. Das sind so halt Beispiele. Aber
jetzt bist du, hast du vorhin auch gesagt, sozusagen mit Star Trek groß geworden. Das ist auch ein Lebenstraum, den du dir erfüllt hast. Das ist ja, finde ich, die Begeisterungsseite. Und auf der anderen Seite bist du ja auch sozusagen in der Generation groß geworden, die mit Challenger und Columbia-Katastrophe groß geworden ist. Also Challenger war irgendwann Mitte der 80er und die Columbia war 2003, glaube ich. Also sozusagen auch das Ende der Space-Shuttle-Ära. Ist das trotzdem was einen beeinflusst? Also weil man einfach weiß, zumindest mindestens die beiden Ereignisse der bemannten Raumfahrt haben gezeigt, ja, es kann schiefgehen und im Zweifelsfall wird auch immer wieder was schiefgehen.
Ja, ich meine, so bei Challenger war ich sehr jung. Ich glaube, da war ich 9 Jahre alt und ich erinnere mich natürlich daran, aber viel mehr habe ich natürlich oder viel stärker habe ich.
Aber das ist ja was man spätestens in der Astronautenausbildung auch nochmal wahrnimmt, oder?
Ja, aber ich meine, was ich sagen wollte, ist, ich habe das, mich haben solche Sachen jetzt nicht unbedingt überrascht. Ich habe das jetzt immer gewusst und damit gerechnet, dass was schiefgehen kann. Also es ist nicht deswegen, weil ich jetzt Columbia erlebt habe, dass ich daran gezweifelt habe, Astronautin zu werden. Das fand ich zwar schade, das hat mich stark auch erschüttert, aber auf der anderen Seite, ich war schon immer davon ausgegangen, dass Raumfahrt auch mit Risiken verbunden ist.
Aber das hatte ich nie. Jetzt bist du Kampfpilotin natürlich auch gelernt. Das heißt, du wirst dich mit diesen Fragen auch auseinandergesetzt haben. Aber es hat dich nie abgehalten, diesen Weg auch einzuschlagen.
Nee, überhaupt nicht. Also und ja, ich meine, du hast es ja auch richtig gesagt. Ich meine, ich wäre sonst Kampfpilotin gewesen und das ist da eigentlich im täglichen Leben viel gefährlicher als jetzt Astronautin sein. Also ich meine, bei Astronauten fliegt man vielleicht ein paar Mal im Leben und dann ist tatsächlich da ein Risiko da. Kampfpiloten, die trainieren die ganze Zeit und eigentlich jeder Flug ist ein Risiko.
Also. Es gibt dieses sehr schöne, ich glaube, es ist von deiner Rückkehr, dieses Video. Das kann man bei YouTube gucken. Da landet ihr dann irgendwo in der Steppe und werdet dann von einem russischen Helikopter, glaube ich, aufgesammelt. Und man sieht euch an, auch keine Überraschung, dass ihr einfach platt seid von der Rückkehr. Und dann gibt es, glaube ich, so eine Willkommenszeremonie, die ihr noch so über euch, ich sage einfach mal, ergehen lassen müsst. Also ihr werdet mit Geschenken überhäuft und man sieht euch die Müdigkeit so ein bisschen im Gesicht an. Gibt es sowas wie, keine Ahnung, ist es der Schlaf im eigenen Bett, der dann am meisten gefehlt hat? Oder ist es was zu essen oder so, was dann am meisten gefehlt hat im All bei 200 Tagen? Oder ist es eigentlich egal, weil man ja weiß, in 200 Tagen bin ich zurück, dann habe ich das eh alles wieder?
Ja, also es ist eigentlich egal. Ich meine, wenn ich mir eine Sache gewünscht hätte, wäre vielleicht eine richtige Dusche irgendwann mal nach einigen Monaten.
Ein gewisses Aroma.
Ja, nicht, weil man gerochen hat, aber vielleicht zumindest die Haare. Ich meine, irgendwann sind sie jetzt nicht unbedingt sauber, wenn man die nicht richtig waschen kann für 6 Monate. Wir haben so eine Art Shampoo, aber wie gesagt, man kann das nicht wirklich. Man kann die Haare nicht richtig waschen und nach einigen Monaten fühlen sie sich nicht unbedingt so sauber an, aber richtig Kleinigkeiten. Also.
Kompensiert ihr eigentlich die Flüge ins All? Gibt es sowas?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich befürchte nicht. Die sind auch relativ selten.
Ja, aber wenn man sieht, wie viel, ich glaube, ein gewisser CO2-Abdruck kommt da schon dahin. Brauchen wir das wirklich? Brauchen wir Raumfahrt? Ist es wirklich notwendig? Gibt es nicht dringendere Probleme? Könnte man die Gelder nicht nutzen, um andere Dinge auf der Erde zu lösen und zu gestalten?
Ja, meine Antwort dazu ist, man muss sich um alles kümmern. Es ist jetzt nicht immer eine Frage, mache ich das oder mache ich das? Natürlich gibt es viele andere Probleme und darum müssen wir uns auch kümmern. Die Weltraum ist zwar teuer vielleicht, aber was heißt teuer? Die ist eigentlich nicht so teuer, als sich die Leute vorstellen. Also ich glaube, das hat die ESA eigentlich mal in Auftrag gegeben, nachzufragen in den größeren europäischen Ländern, wie viel man pro Bürger und Bürgerin für die Raumfahrt jährlich ausgibt. Und ich glaube, bei allen Ländern war es irgendwo zwischen 200 und 280 Euro, die Leute geschätzt haben. Das ist eigentlich bei 15 oder so. Das ist jetzt wirklich nicht ein riesen Investment, den wir da machen. Es ist nicht, dass wenn wir jetzt die Raumfahrt schließen würden, dass jetzt plötzlich ganz, ganz viel Geld zur Verfügung steht, um neue Kitas zu bauen oder so. Das funktioniert einfach nicht so. Und ich glaube, man braucht einfach als komplexe, moderne Gesellschaften alles. Also man muss sich um Polizei und Uni und Schule und Kitas und Renten kümmern. Und man muss sich auch darum kümmern, dass man zukunftsrelevante Projekte anpackt. Also auf der einen Seite natürlich gibt es die Aspekte der Raumfahrt, die auch sehr, sehr praktisch sind. Ich meine GPS, Kommunikationssatelliten, Erdbeobachtung. Ist nicht bemannte Raumfahrt. Auf der anderen Seite gibt es auch diese Projekte, die ein bisschen zu dem menschlichen Geist sprechen. Also
Exploratum.
Genau. Und ich könnte auch natürlich in Richtung Wissenschaft gehen und Technik und industrielle Politik, alles das kann man auch besprechen. Aber was für mich auch sehr wichtig ist zu vermitteln als Astronautin, ist, dass es auch eine ideale Seite gibt. Also der menschliche Geist braucht auch große positive Projekte, die man als Gesellschaften zusammen anpackt. Und ich glaube, da ist das Potenzial der bemannten Raumfahrt riesig.
Hast du das Gefühl, dass das auch eine Rolle ist, die du einnehmen kannst? Also ich glaube, bei Alex Gerst kann man fairerweise sagen, der ist in diese, weiß ich gar nicht, Vorbild-Begeisterungsfunktion auf jeden Fall in Deutschland, spätestens nach seinem ersten Flug, hat er die ausgefüllt. Vielleicht sogar ist er reingewachsen. Ich weiß gar nicht, ob er das so auf dem Schirm hat oder nicht. Ich vermute, da wird es auch eine Veränderung für ihn gegeben haben. Hast du das Gefühl, das gilt für dich genauso, dass das auch nochmal ein Wechsel ist? Du hast den Lebenstraum erfüllt und das kann eigentlich eine neue Rolle sein?
Ja, ich glaube, das ist für alle Astronauten so. Also ich meine, uns ist eigentlich sehr bewusst, dass wir ein Riesenprivileg hatten, in den Weltraum zu fliegen. Das dürfen im Moment immer noch sehr, sehr wenige Menschen, Europäer sowieso. Und ich glaube, wenn man zurückkommt, hat man schon das Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Und ich glaube, diese Begeisterung zu vermitteln für etwas Positives, für etwas Schwieriges, aber auch Positives, das man als gemeinsames Projekt anpacken kann, das können und sollen Astronauten schon tun, glaube ich.
War die Realität so, wie du dir das vorgestellt hast? Also war das wie dein Lebenstraum?
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine genaue Vorstellung hatte, aber ich...
Oder ging es darum, es zu machen? Also der Traum kann ja auch sein, ich will es gemacht haben, ja, egal wie es vielleicht dann in dem Moment ist.
Ja, ich denke, in meinem Fall ist es eh so. Ich bin jetzt nicht eine Person, die sich vor einem Erlebnis so wirklich einen genauen mentalen Film davor macht. Ich mag das nicht oder spontan mache ich das nie. Ich ziehe es vor, mich irgendwie vorzubereiten, mir eine Möglichkeit zu schaffen, etwas zu erleben und das einfach zu erleben, so wie es ist.
Danach ein schwarzes Loch? Also dann hast du es geschafft, du warst 200 Tage da,
um Gottes Willen,
Lebenstraum abgehakt, To-Do-Liste für dich. Das war's.
Um Gottes Willen. Also erstens habe ich ein Buch geschrieben. Das war noch mal viel schwieriger, als in den Weltraum zu fliegen.
Das wird dein Verlag und deine Agentin sehr gerne hören. Dieses Buch schreiben, lasst mich ins All fliegen.
Nee, ich meine, ich habe das jetzt selbst entschieden und ich habe das mit Freude gemacht, aber das war tatsächlich ein Riesenprojekt. Also gelangweilt habe ich mich jetzt nicht. Zumindest nicht, bis das jetzt fertig war. Ich habe ein Kind bekommen, das war auch so ein Projekt.
Schwieriger oder weniger schwierig als das Buch?
Zunächst weniger schwierig, aber ich glaube, das wird sich ändern mit der Zeit. Aber nee, also im Allgemeinen, also ich mache mir überhaupt keine Sorgen über diese Sache, dass man jetzt nach einem Höhepunkt im Leben, dass das eigentlich nur bergab gehen kann. Also überhaupt nicht. Also ich finde das Leben so schön. Ich liebe meine Familie, ich liebe meine Freunde, ich liebe meinen Job, ich liebe das Leben. Es gibt so viel zu lernen, zu erleben, zu tun. Also nee.
Das Buch heißt Die lange Reise. Ja. Gibt es ein nächstes Ziel? Selbst wenn du sagst, jetzt ist vielleicht so eine Phase, in der du etwas stärker im Moment lebst, mit Familie, kleinem Kind, Job oder so? Oder gibt es schon was, wo du sagst, ah, das könnte für mich eigentlich ein Ziel sein?
Also auf jeden Fall möchte ich zurück zur Raumstation kommen, also einen zweiten Flug machen. Also der Alex war schon mal da oben ein zweites Mal, der Luca Parmitano, ein italienischer Kollege, ist jetzt da oben. Und dann hoffentlich unser Jahrgang von 2009, den du schon angesprochen hast, wir kommen dann der Reihe nach dran. Also in den nächsten 3-4 Jahren hoffe ich, dass ich wieder auf die Raumstation komme. Ich würde mich freuen, wenn ich dieses Mal einen Weltraumspaziergang machen kann. Ich würde mich freuen, vielleicht Kommandantin zu sein. Also es gibt verschiedene Sachen, worauf man sich freuen kann, die vielleicht die Mission ein bisschen anders, wo sich die Mission ein bisschen anders gestaltet als die erste. Aber ansonsten im Moment beteilige ich mich an Projekten, die mehr mit zukünftigen Mondmissionen zu tun haben. Das heißt nicht, dass ich selbst zum Mond fliegen werde. Wieso nicht?
Sondern.
Aber ich versuche da ein bisschen mitzuwirken, so ein bisschen eine Astronautenperspektive da einzubinden.
Aber heißt das, die ESA hat die Pläne? Also die ESA arbeitet daran zu sagen, okay, so könnte eine bemannte Mondmission der ESA aussehen?
So, es ist ein bisschen anders. Es gibt so ein internationales Projekt, das heißt Lunar Gateway. Das ist eine Raumstation, die um den Mond fliegen soll. Und die das ist unter amerikanischer Leitung. Und die ESA soll aber, genau wie bei der Raumstation, etwas dazu beitragen. Wobei ich auch sagen muss, das ist der Beitrag von der ESA existiert schon sehr konkret bei dem Raumschiff, der dahin fliegen soll. Das heißt Orion. Das ist ein amerikanisches Raumschiff, aber man kann ja auch wirklich sagen, ein amerikanisches, europäisches Raumschiff, weil das Service-Modul, das ist eine von den zwei Teilen des Raumschiffbaus, das wird eigentlich von der ESA in Europa gebaut. Das heißt, ohne ESA-Beteiligung
wird es gar nicht laufen.
Das heißt, in der Hinsicht sind wir schon beteiligt und jetzt geht es darum, hoffentlich ein Habitation Module, ein Habitat beizutragen zu dieser Raumstation.
Wer deine Erlebnisse nachlesen möchte, kann das. Die lange Reise heißt das Buch. Samantha Cristoforetti heißt nicht nur du, sondern auch die Autorin des Buches. Knapp 200 Tage warst du insgesamt im All und diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.